Lasst uns in der Stille Gott darum bitten, dass wir sein Reden zu uns verstehen. Herr, du bereitest uns einen Tisch, damit unsere Seele satt wird. Hilf, dass wir nehmen, was wir jetzt brauchen und dass es uns zum Segen dient, und segne an uns dein Wort. Liebe Gemeinde, vor einiger Zeit sah ich einen Film, Der Junge, der den Wind einfing. Und da sah man eine Familie, die nach der Maisernte in dem kleinen Vorratsraum das Häufchen mit Mais betrachtet, das sie eingebracht haben, und sagen, das reicht nie und nimmer. Damit kommen wir nicht hin bis zur nächsten Ernte. Und am nächsten Tag sah man dieselbe Familie vor diesem kleinen Vorratsraum stehen und es war nichts mehr da. Gestohlen, geraubt, in einer turbulenten Nacht verschwunden. Und man sah allein nur das Gesicht der Mutter dieser Familie, das deutlich sagte, wir werden verhungern. Wir werden alle verhungern. Wir haben keine Chance zu überleben. Und die Mutter sagte, glaube ich, sogar ausdrücklich, ich bin bereit, mir einen Arm abzuschneiden, um meiner Tochter zu essen zu geben. Liebe Gemeinde, das ist Mangel. Das ist wirklicher Mangel. Und ich glaube, wir sind uns dessen nicht bewusst, dass solche Situationen überall, oder nicht überall, aber an vielen Stellen der Welt Jahr für Jahr auftreten. Mangel. Andererseits, wenn ein Kind der 5. Klasse mit einem Tastenhandy in die Schule geschickt wird und sagt, damit gehe ich nicht in die Schule, dann bleibe ich lieber ganz zu Hause, dann ist auch das eine Art von Mangel. Mangel beginnt oftmals im Kopf und im Herzen. Auch diese Mutter in Afrika hatte ja im Moment die Situation des Verhungerns noch nicht. Aber sie sah es vor sich, sie konnte eins und eins zusammenzählen und wusste, in einigen Wochen ist es soweit. Und an vielen Stellen passiert es ja auch genauso. Im Moment war der Mangel erstmal nur im Kopf da. Und so ist es auch bei diesem Kind, das sagt, damit kann ich nicht leben, mit diesem Handy. Es ist ein Mangel, aber es ist ein Mangel, der im Bewusstsein und im Vergleich mit anderen entsteht. Und das sagen uns ja auch Sozialpsychologen, dass Armut zu einem großen Teil eine Sache des Bewusstseins ist. Ein Mensch empfindet, dass er arm ist, dass ihm etwas fehlt, dass er vergessen wird, dass er abgehängt ist. Das ist etwas, was ich in einer Familie auch vererben kann und auch ganze Kulturen prägen kann. Dieses Bewusstsein, wir sind abgehängt, wir sind vergessen, uns gibt man nicht, was die anderen haben und was wir brauchen. Und das wiederum ist eine große Bremse der Entwicklung, eine Bremse für Initiative, dieses Bewusstsein, ich bin abgehängt, mich haben sie vergessen, mir geht's schlecht. Das Gegenteil von Mangel ist Genüge. Dieses Wort ist aus unserer Sprache fast verschwunden, Genüge. Vielleicht auch, weil die Sache verschwunden ist. Wer sagt denn schon, ich habe Genüge, ich habe genug, ich brauche nichts. Ich habe, was mir nötig ist zum Leben. Glauben bedeutet nicht zuletzt Genüge haben. Glauben bedeutet das Ende des Mangels. Des Mangels in erster Linie im Kopf und im Herzen. Dieses Wissen, ich bin versorgt, da ist ein Hirte und mir wird nichts mangeln. Menschen erleiden und erleben viel Mangel, auch in unserem Land, in unserer Gesellschaft. Aber dieser Mangel ist nicht materiell. Wenn man es ganz nüchtern betrachtet und den Weltmaßstab anlegt, dann muss man sagen, es hat niemand Mangel in unserem Land. Jedenfalls nicht an den überlebensnotwendigen Dingen. Aber ansonsten ist ein großer, großer Mangel da. An Anerkennung, an Liebe, an Erfolgserlebnissen, an Selbstwertgefühl, an Sinn und Hoffnung, an Geborgenheit. Und letztendlich wissen wir als Christen, es ist ein Mangel an Jesus. Denn das Gegenteil sagt uns der Psalm 23, unser Wochenpsalm. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue, und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Oder Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, das ist ein Vers bevor das heutige Evangelium einsetzt: Ich bin gekommen, dass sie das Leben und volle Genüge haben sollten. Ich habe extra heute früh die Bibel nochmal ausgetauscht. Das ND 75 hat das Wort Genüge rausgenommen, weil es so altmodisch war. Die Übersetzung oder die Revision von 84 hat es wieder reingenommen und die allerneueste 2017 hat das Wort auch wieder drin, Genüge. Obwohl das so sperrig und altmodisch ist. Aber es gibt eben kein anderes geeignetes Wort im Deutschen dafür. Dafür, dass man sagt, ich bin nicht steinreich, ich schwimme nicht im Überfluss, aber ich habe genügend, Genüge. Wir können aus dieser Lebensfülle oder aus dieser Genüge, die sich dann auch oft auch zu einem Bewusstsein der Fülle verdichtet, wir können daraus leben und dürfen andere dazu einladen, damit sie das auch erleben. Leben und volle Genüge. Vor einer Woche jährte sich der Geburtstag eines Mannes zum 441. Mal, den jeder Katholik kennt, aber der für evangelische Christen im Schatten unserer großen Diakonieväter und Mütter steht. Bodil Schwing und Amalie Sieveking und wie die ganzen Namen heißen, die meisten Evangelischen kennen. Aber dieser Mann ging allen noch voraus, selbst August Hermann Franke kam nach ihm. Und er hat die Welt sehr verändert, schon in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts, als im evangelischen Bereich von Diakonie noch keine Rede war, jedenfalls als organisierte Arbeit. Dieser Mann, Vinzenz von Paul, er erscheint auf vielen Bildern als eine kleine graue Maus, gar nicht auffällig, 3-Tage-Bart und mit so einem unauffälligen Käppchen auf dem Kopf. Wem das nicht scharf genug ist, da kann sich das nächste Mal weiter vorsetzen. Er wurde als drittes von 6 Kindern eines kleinen Bauern, also ob der Bauer klein war, weiß ich nicht, aber er wohnte in einer kleinen Hütte, hatte wenig Feld, bisschen Land. Und seine Kindheit sah vor allem so aus, dass er die Schweine hüten musste. Der Vater bemerkte, Gott sei Dank, dass der kleine Vincent intelligent ist und schickte ihn mit 15 auf eine weiterführende Schule. Das war eine Klosterschule bei den Franziskanern. Dort lernte er schnell und gut und konnte zeitig anfangen, Theologie zu studieren. Das war nun mal der Werdegang von der Klosterschule ins Theologiestudium. Und schon als Schüler verdiente er sich ein Zubrot durch Privatunterricht und im Studium musste er ganz davon leben. Er musste also sein Studium komplett davon finanzieren, dass er Privatunterricht gab. Und deswegen hat er sich bei Zeiten um eine Pfarrstelle bemüht. Es war immer dieser Kampf, was er schon als Kind kannte, ums Überleben, um genug Geld zu haben, damit man nicht untergeht. Eine Pfarrstelle, um nebenbei sein Studium zu finanzieren. Er erreichte es, dass er schon mit 19 zum Priester ordiniert wurde. Das war eigentlich gar nicht statthaft, aber in Frankreich ging damals vieles, was eigentlich nicht ganz legal war. Aber sein Bemühen um die Pfarrstelle scheiterte. Er hätte ja diese Pfarrstelle vor allem gebraucht, um sein Studium zu finanzieren. Wie intensiv er sich um die Gemeinde gekümmert hätte, wenn man Theologie studiert, weiß ich nicht, aber es wäre ein festes Einkommen gewesen für ihn. Und so machten es damals viele, man konnte 5, 6, 7 Pfarrstellen haben, je mehr, desto mehr klingelte die Kasse. Aber es scheiterte, er bekam keine Pfarrstelle. Mit 25 erhielt er die Nachricht, dass er ein Erbe gemacht hat. 300 bis 400 Taler, das ist ein ordentliches Vermögen für damalige Zeit. Das Problem war nur, das Erbe war nicht flüssig, sondern in der Hand eines Schuldners, der dem Verstorbenen diesen Betrag schuldete. Er musste also sehen, dass er dieses Erbe selber kassiert. Deswegen machte er sich auf die Verfolgung und da er den nicht antraf, ging die Verfolgung weiter und um das Reisegeld zu haben, verkaufte er sein geborgtes Pferd. Vielleicht hatte er die Absicht, das später zurückzuzahlen, das erfahren wir nicht. Dazu kam es aber nicht. Er erwischte diesen Mann, warf ihn in den Schuldturm und bekam so 300 Taler, also einen großen Teil dieses Erbe, heraus. Das war sicherlich rechtens. Aber es fragt sich, ob es richtig ist, für einen angehenden Priester, jemanden in den Schuldturm zu werfen, um an das Erbe zu kommen. Das würden sicher auch viele von uns unterschiedlich sehen. Fakt ist eins, es zeigt ja auch etwas vielleicht über seine Einstellung damals, die er hatte, gerade zu der Frage Geld. Und wir erleben ja oft, dass Leute, die mit wenig Geld aufgewachsen sind, dass eine rote Linie im Leben bleibt. Ich muss zu was kommen, damit ich nie wieder solche Armut erlebe, wie ich sie als Kind hatte. Es lag jedenfalls auf dieser Aktion kein Segen. Als er mit seinem Geld in der Tasche zurückfuhr, auf einem Schiff an der Küste entlang, da warteten schon an der Hafeneinfahrt drei Seeräuberschiffe, türkische Seeräuber. Aus Sicht der Türken waren das keine Seeräuber, sondern Freibeuter, weil ja aus der Sicht des Dschihad oder der Scharia Gebiet, was nicht unter Herrschaft des Islams steht, rechtloses Gebiet ist. Und die Menschen haben dort keine Rechte und deswegen kann man die wegfangen. Und so war es auch. Es gab ein kurzes Gefecht und dann wurden alle Insassen dieses Schiffs, einschließlich Vinzenz, als Sklaven gefangen und in Tunis auf dem Sklavenmarkt verkauft. Das war nicht ungewöhnlich, es gab hunderttausende europäische Sklaven damals in Nordafrika. Ja, und damit war alles hinüber, alles was er hatte, sein Geld, seine Freiheit, seine Gesundheit, weil er auch bei diesem Kampf einen Schuss mit dem Pfeil abbekommen hatte ins Bein und das hat ihn sein Leben lang verfolgt, diese Verletzung. Er wurde dort verkauft über mehrere Stationen und kam schließlich bei einem Plantagenbesitzer raus, der eigentlich aus Nizza, aus Italien oder aus Frankreich stammte und der zum Islam übergetreten war und dort in Nordafrika Karriere gemacht hatte. Er hatte einen einflussreichen Posten und gleichzeitig ein großes Landgut. Dort musste er arbeiten und die dritte Frau in der Rangfolge seines neuen Herrn, die hörte, dass dieser Vinzenz Psalmen sang bei der Arbeit. Das fand sie so berührend und so schön. Und wir wissen nicht, ob er diese Psalmen gesungen hat aus Verzweiflung oder aus Gewohnheit oder weil er plötzlich den Reichtum seines Glaubens entdeckt hat, in der Situation, wo er nichts mehr hatte, mit völlig leeren Händen dastand, plötzlich entdeckt hat, was ihm wirklich Halt gibt und was ihn reich macht. Vielleicht war das dieser Punkt. Jedenfalls hat diese Frau, fand das sehr berührend, hat ihn ausgefragt über seinen Glauben und war davon sehr bewegt. Und dann hat sie ihrem Mann schwere Vorwürfe gemacht, wie er einen solchen Glauben verlassen konnte. Und sie hat, die selber noch Muslimin war, ihren Mann davon überzeugt, dass es ein Fehler war, das Christentum zu verlassen. Und er hat sich gemeinsam mit Vinzenz auf die Flucht gemacht nach Europa. Sie sind mit einem Boot über das Mittelmeer zurück nach Frankreich. Als ich das als Jugendlicher gelesen habe, konnte ich nicht verstehen, warum dieser Mann fliehen musste. Er konnte ja einfach auswandern. Heute weiß ich es, weil ihm die Todesstrafe gedroht hätte, wenn er den Islam verlässt und zum Christentum zurückkehrt. Und so kam er also wieder zu Hause an. Er hatte dann wollte sein Studium fortsetzen oder abschließen. Er war in einer WG gemeinsam mit einem Juristen und wurde krank, lag im Bett und in dieser Zeit wurde seinem Zimmergenossen ein ziemlich hoher Geldbetrag gestohlen. Später stellte sich heraus, dass das der Apothekerjunge war, aber der Mitbewohner verdächtigte ihn natürlich. Und das Merkwürdige war, Vinzenz, dem es immer so um sein Recht und um sein Geld ging, verteidigte sich überhaupt nicht. Oder versuchte zu beweisen, dass er unschuldig ist. Er sagte, Gott kennt die Wahrheit, das genügt mir. Er wurde aus dieser Wohnung geschmissen. Wie gesagt, später stellte sich die Wahrheit heraus, sein Beschuldiger entschuldigte sich bei ihm. Er bekam eine Pfarrstelle, relativ zügig jetzt, auf einem Dorf, einem kleinen abgelegenen Dorf, nicht sehr einträglich. Aber es begann sehr schnell eine Erweckung auf diesem Dorf und es entstand eine große Liebe der Gemeinde zu Vinzenz und auch von ihm zu dieser Gemeinde. Er entdeckte also dort seine Berufung und seine Liebe zu dieser Aufgabe, den armen Menschen auf dem Dorf zu dienen. Inzwischen war aber sein Name durch diese Aktion mit dieser Geldbörse, dass er sich nicht verteidigt hatte, das hatte ihn fast schon ein bisschen zu einem Heiligen gemacht und eine einflussreiche Familie rief ihn zurück, rief ihn nach Paris als Hauslehrer und so einem Ruf darf man sich nicht entziehen. Er kam also zurück zu dieser Familie, das tat er ungern, arbeitete aber dort, hatte verschiedene Aufgaben in verschiedenen Bereichen, nicht nur als Hauslehrer oder Hauspriester. Aber irgendwann floh er von dort wieder und ist zurück auf sein Dorf, weil er sagte, das war die eigentliche Aufgabe. Und er war dann eine gewisse Zeit wieder dort, aber die Frau, also dieser einflussreichen Familie, die ließ keine Ruhe. Die sagte, wir kommen hier nicht aus ohne Vincent. Er wurde wieder zurückgeholt. Tränenreich musste er wieder Abschied von seiner Dorfgemeinde nehmen und kam zurück in dieses Haus. Er, wie gesagt, sehr ungern, aber es zeigte sich als Gottes Führung, weil er dort auf einmal Zugang bekam zu vielen Bereichen der Gesellschaft, in denen er Aufgaben entdeckte. Der Hausherr war Admiral und er bekam Zugang zu den Galeeren, in welcher Lage die Galeerensträflinge leben. Und fing an, sich dafür einzusetzen, für die Verbesserung ihrer Umstände, ihrer Lebensumstände und für ihre Missionierung. Er hatte Zugang zu den großen Landbesitz dieser Familie und zu den Landarbeitern dort. Und er merkte, dass diese Menschen wie Heiden leben und auch wie völlig verelendet sind. Und begann sich dafür zu engagieren. Und er merkte, dafür brauche ich Priester. Aber die Priester, die ich dafür brauche, mit dieser Liebe zu den Menschen und diesem Einsatz für das Evangelium, die habe ich gar nicht. Und da gründete er eine Priesterkongregation. Kregation heißt, das kommt von dem Wort Krex, eine Herde, also eine Herde von Priestern, die er als Hirte quasi leitet und dem Hirte Jesus zuführt. Und er merkte in diesem Zusammenhang eben diesen Mangel bei den Priestern an Bildung. Viele wussten nichts von Theologie, von Bibel und von Glaubenslehre und an persönlichem Glauben. Und er merkte, ich muss die Priester fördern, damit sie zu Hirten für das Volk werden können. Und so bildete er die Priester aus, bildete sie weiter und machte sie zu Missionaren für das Land selbst, für Frankreich, aber eben dann auch für die ausländische Mission, bis hin nach Nordafrika, was bis dahin kaum passierte, dass im islamischen Bereich missioniert wurde. Er merkte, dass er Unterstützung brauchte für die, heute sagen wir, diakonische Arbeit bei den Armen, bei den Verelenden, bei den Kranken, und er gründete eine Schwesternschaft, die Vinzentinerinnen, kennen wir aus Louis Dauphiné-Filmen mit diesen breiten weißen Hüten. Das war eine neue Erfindung, wie sie später die Evangelischen übernahmen, nämlich Diakonissen, keine Nonnen, die im Kloster eingesperrt sind und beten, sondern Frauen, die gekleidet sind wie die normale Hausfrau damals mit diesem Hut und in die Haushalte gehen und die Familien unterstützen, die Verarmten, die Elenden, die Kranken, die Siechen. Ja, und dann gaben sich auf einmal Arbeitsfelder. Die Irren nannte man damals psychisch Kranke und geistig Behinderte, die irgendwo dahin rumirrten oder in irgendwelchen Häusern eingesperrt waren, wie Tiere. Die Findelkinder, wie viele unehelich geborene Kinder wurden irgendwo hingelegt und dann kamen sie auch in so ein Haus und keiner kümmerte sich. Vinzenz fand, dass das eine Aufgabe ist, um die sich jemand kümmern muss. Hungerhilfe, weil dann im Krieg, es war der 30-jährige Krieg mittlerweile, die große Hungersnöte ausbrachen. Und dort entdeckte er wieder, dass es nicht genügt, die Not zu lindern, sondern dass man sich auch politisch engagieren muss. Und er ging an die Herrschenden heran und appellierte an sie, den Krieg zu beenden. Frankreich war ja damals im 30-jährigen Krieg immer der Anheizer, der wieder Öl ins Feuer goss, um den Krieg weiterzuführen. Und auf diese Weise entwickelte sich aus einem jungen Theologiestudenten, der hinter dem Geld her war, und der sein Leben absichern wollte und geprägt war von dem Gefühl des Mangels, ein Mann, der aus vollen Händen gab, der je mehr Arbeit er hatte, auch die Unterstützer fand und die Finanzen fand und die Menschen fand, die halfen, um dort dem Elend anderer abzuhelfen. Ein Mensch, der aus vollen Händen geben konnte, obwohl er selber ja eigentlich nichts hatte, keine festen Einkünfte, außer vielleicht einem kleinen Gehalt, und der damit ein riesen, unvorstellbares, riesiges Diakonie- und Missionswerk im Frankreich des 17. Jahrhunderts angestoßen und geführt hat. Als er beerdigt wurde, da war das eine Art Triumphzug. Massen in den Straßen, die ihn zum Grab begleiteten und die, was zum Ausdruck brachte, hier ist ein Mensch, der den Mangel nicht nur behoben oder gelindert hat, sondern auch Menschen dazu geführt haben, dass sie entdecken konnten, ich bin reich, ich habe viel, ich habe Genüge und ich kann weitergeben, ich kann mich engagieren, um anderen zu helfen, weil der Herr mein Hirte ist und weil mir niemals mangeln wird. Und so hat er viele in seiner Nachfolge viele wieder zu Hirten gemacht, die ausgeteilt und geführt haben. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Ich bin gekommen, dass sie leben und volle Genüge haben. Selig sind, die Gottes Wort hören und tun.